begrüße euch alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus, in welcher Ecke unserer Erde ihr euch auch befindet. Und es ist heute Morgen wieder Gottes Gnade, dass wir uns auf diese Weise so versammeln können und zusammen sind. Keiner wusste das vorher, außer unser Herr. Und Gott macht keinen Fehler. Bevor wir weiterfahren, lasst uns ein Wort lesen in Matthäus. Matthäus Evangelium. Kapitel 24. Und wir werden einige Verse lesen. Und ich vertraue und hoffe, dass ihr gesegnet seid, so wie ich auch gesegnet war. Lasst uns zusammen beten. Unser Herr und Gott, dreieiniger Gott, wir beten jetzt zu dir. Bitte fahre du herab vom Himmel und offenbare du dich uns durch dein Wort, dass wir dein Reden verstehen können. Öffne du unsere Herzen, unseren Verstand, dass wir deinem Reden zuhören. Amen. Das Thema von dieser Schriftstelle ist die Zeiten des Ende der Zeiten und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Endzeit und das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden jetzt lesen von Matthäus 24 von Vers 1. Da ist auch eine Überschrift in der Zulu-Bibel, die Zerstörung Jerusalems und die Wiederkunft des Menschensohnes. Und darum habe ich dieser Botschaft diese Überschrift gegeben, die Zeichen der Endzeit. Und so, wie ich dieses Wort jetzt lese und rede, hoffe ich, dass ihr sehen könnt, was diese Zeichen sind. Und wir sehen, wie diese Zeichen erfüllt werden, währenddem wir in diesem Leben stehen. Matthäus 24, Vers 1. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner Wiederkunft und das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin Christus, und werden viele verführen. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst, diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Vers 7. Völker und Kriegsreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch das alles wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Dies sieht man heute schon. Man erlebt und sieht, dass da Hungersnöte sind in vielen Stellen. Und auch in unserem Land sind da viele, die kommen und sagen: Wir sterben vom Hunger. All dieses ist der Anfang der Schrecken und zeigt uns, dass die Wiederkunft unseres Herrn und Heilandes nahe ist. Die das nicht wissen, was Geburtswehen sind, das sind extreme Schmerzen, durch die eine Frau geht, wenn es zur Geburtszeit kommt. Darum heißt es auch in einer anderen Übersetzung: Das ist der Anfang der Wehen. Als dann, Vers 14, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu seinem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Das erleben wir in dieser Zeit, dass auf der ganzen Welt das Evangelium gepredigt wird, auch auf so viele verschiedene Weisen, durchs Radio, über die Medien. Keiner kann sagen, er hat es nicht gehört. Aber der Herr sagt, das ist noch nicht das Ende. Das bedeutet, dass der Herr nah ist. Aber das bedeutet nicht, dass das Ende schon gekommen ist. So wie dieses Wort sagt, was wir gelesen haben. Vers 15. Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte, in Klammern, wer das liest, der merke darauf. Seht ihr, was für ein Gräuel und Schmutz in der ganzen Welt verbreitet ist, über die ganze Welt verteilt. Das sind die Dinge, von denen der Prophet Daniel sprach. Der Schmutz, moralische Verfall, der überall verbreitet ist, vieles kann man nicht mal aussprechen, so schlimm ist es. Aber das bedeutet nicht, dass das Ende schon gekommen ist. Das ist der Anfang der Wehen. Da sind Voraussagen, dass am 29. an einem bestimmten Ort Feuer vom Himmel kommen wird und das wird das Ende der Welt sein. Und die Leute dort fürchten sich, denn in der Gegend wurde es vorausgesagt, dass ein roter Feuerball vom Himmel kommen wird und das wird das Ende der Welt sein. Sie sagen, am 29. von diesem Monat, das sind Gerüchte, die herumgehen. Und Leute haben mich angerufen und gesagt, es wird gesagt, am 29. diesen Monats wird Feuer vom Himmel fallen. Und einige sagen, wir müssen beten, dass dieser Feuerball im Meer landet. Wir wissen nicht, ob das wahr ist oder nicht. Viele haben auch in der Vergangenheit solche Voraussagen gemacht und auch den Direktor der Mission angerufen und ihn gewarnt, das Ende ist nahe. Und am so und so vielten wird der Herr Jesus wiederkommen und dann ist es nicht geschehen. Und einige sagen, dass dieser große rote Ball, der von oben, von dem Himmel herunterfallen wird und wenn der runterfällt, dann wird es das Ende der Welt sein und dann gehen wir zu Vers 19. Besonders schlimm wird diese Zeit für schwangere Frauen sein und für Mütter, die ihre Kinder stillen. Was für ein erstaunlicher Tag wird das sein, wenn der Herr Jesus Christus zurückkommt. Wenn er kommt, um seine Gemeinde abzuholen, wenn der Tag kommt, wie schlimm wird das sein für die, die schwanger sind und stillende Mütter sind? Und Vers 21, denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist, von Anfang der Welt und wie auch nicht werden wird. Und von wo diese Tage nicht würden verkürzt, so würde kein Mensch selig, aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Vers 23, und alsdann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass verführt werden in dem Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Wir werden noch große und erstaunliche Dinge erleben, auch falsche Propheten, die kommen werden und sagen werden, hier ist Christus oder da. Und es wird auch gesagt, dass die Sonne sich verfinstern wird und der Mond den Schein verlieren. Vers 29. Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Das wird ein Erdbeben auf der ganzen Welt sein. Ich erlebte das einmal, als ich in dem Raum war, wo ich wohne, neben der alten Rezeption hier auf der Mission. Und ich spürte, wie die Erde bebte. Und ich fragte die anderen, spürt ihr es auch? Ich hatte in diesen Tagen einen Traum. In meinem Traum klopfte ich an eine Tür. Und in diesem Gebäude war jemand, den ich nötig hatte. Und als ich klopfte, suchte diese Person eine Person, die für den Herrn lebt. Und ich sagte, ich möchte dich gerne treffen. Und ich sah ein großes Licht, was ich nie vorher gesehen habe, ohne dass ein Licht in diesem Raum war. Das Licht der Sonne ist nicht so hell und auch das Licht einer Taschenlampe. Und ich klopfte, ich wollte hineingehen. Ich wollte mit dieser Person sein, in diesem Raum. Und dann wachte ich auf. Und dann dachte ich, wenn diese Person doch nur geöffnet hätte für mich, denn da war so ein helles Licht in diesem Raum. Ich wollte Teil davon sein. Es ist erstaunlich, eine erstaunliche Erfahrung, wenn man im Gebet ist, alleine vor dem Herrn. Und der Herr redet zu dir und offenbart sich dir, auch durch Träume. Es ist so, wie wenn man träumt und man träumt, man predigt über ein bestimmtes Wort und man erlebt all dieses. Und wenn man aufwacht, hat man schon die ganze Predigtvorbereitung fertig und man kann es so weitergeben. Oder wo man dieses Verlangen hat, um ein zu sein, allein zu sein vor dem Herrn. Und man wünschte, dass die Frau mich etwas alleine lässt, dass ich Zeit habe, alleine zum Herrn zu beten. Bitte versteht mich, Geschwister, bei dem meine ich nicht, dass ihr nicht mit euren Frauen zusammen beten sollt. Nein, natürlich. Aber es gibt auch eine Zeit, wo du alleine vor dem Herrn sein sollst. Ja, es gibt die Zeit, wo man auf die Knie geht, auch mit seiner Frau. Aber es gibt auch ein Bedürfnis, wo man alleine ist mit Gott und im Gebet erlebt, Gott hat mein Gebet erhört. Und in diesem Raum war dieses große Licht. Und ich hörte von anderen, die schon vom Himmel zurückgekommen sind und es erzählt haben. Und dann sagte ich, oh, ist es das, wovon sie geredet haben? Das ist das Licht des Himmels. Und ich sagte, ich wäre lieber nicht aufgewacht. Ich wollte noch mehr davon erleben. Vers 30. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden oder alle Nationen auf Erden und werden sehen, kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden von einem Ende des Himmels zum anderen. Wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt mit seinen Engeln, dann wird er zusammen mit seinen Engeln kommen und seine Auserwählten werden ihm entgegenkommen im Himmel. Du und ich sind wir unter denen gerechnet, die dem Herrn Jesus einmal in der Luft begegnen werden? Wenn man an einer anderen Stelle liest, da heißt es, da wird eine große Hungersnot sein. Und Geschwister, es gibt eine große Hungersnot heute, nicht nur körperlich, sondern eine Hungersnot nach dem Wort Gottes. Mit einigen, sie erleben eine Hungersnot für Nahrung, aber andere erleben eine Hungersnot des Wortes Gottes. Es gibt viele, die kein Radio haben oder an einigen Orten, wo sie keinen Empfang haben. Sie können die Radiowellen nicht empfangen und in der Weise sind sie ganz alleine, hungern nach dem Worte Gottes. Ich gehe heute gegen den Präsident oder die Doktoren. Und ich würde, wenn ich der Präsident wäre, würde ich sagen, lasst Gottesdienste öffnen, dass sie wenigstens 50 zusammenkommen können. Selbst wenn es nicht nur eine Beerdigung ist, weil Beerdigungen werden ja zugelassen in kleinem Rahmen. Denn wir sehen das Ergebnis davon, dass die Leute kein Wort Gottes hören. Denn man kann so lange predigen, bis die Lippen blau werden, aber viele hören nicht zu. Ihr könntet jetzt mal herumlaufen und durch die Fenster schauen, da würdet ihr sehen, dass sie miteinander sprechen, als ob gar kein Gottesdienst gepredigt wird und kein Gottesdienst angeht. beachten nicht das, was sie hören, sind mit anderen Dingen beschäftigt. Ich bin eigentlich gegen diese Regel. Ich würde sagen, Gemeinden müssen sich öffnen dürfen. Menschen das Wort Gottes hören können. Sag mir mal, wann haben die Leute zuletzt die Gelegenheit gehabt, Gottes Wort zu hören oder ihre Sünden zu bekennen? Und wenn Sie mich hören könnten, ich möchte, dass Sie diese Botschaft hören, auch die Doktoren, dass Sie es hören, wie wichtig es ist, dass Menschen Gottes Wort hören, nicht nur an einer Beerdigung, ja, das ist auch wichtig, aber dass wir Gemeinschaft haben, das Abendmahl zu uns nehmen können und das Wort Gottes hören können. Und ich kann dies nur wiederholen und sagen, für viele ist es dunkelste Nacht, pechschwarz, und sie gebrauchen nicht mal die Gelegenheit, ihr Telefon zu gebrauchen und ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Es ist einfach tiefste Nacht. Und andere, wenn es die Zeit ist für ihre Beerdigung, werden sie kopfüber in die Hölle hineinfallen. Darum sage ich, Herr, schenk uns doch die Gelegenheit, dass diese Krankheit vorübergeht, dass wir wieder dein Wort hören können, wie es gepredigt wird. Und so würde ich sagen, Sie sollten Gelegenheiten zulassen, dass Leute das Wort Gottes hören können. Denn ja, nicht nur Beerdigungen, denn viele können dem Radio nicht zuhören, wenn gepredigt wird. Sie fahren weiter und unterhalten sich, tun dies und jenes, ohne wirklich auf das Wort zu hören. Und ich habe etwas von dem selber erlebt, als meine Mutter sagte, bevor sie von uns gegangen ist, sie sagte, ich habe mein Haus im Himmel gesehen, es ist noch nicht ganz fertig und darum kann ich noch nicht gehen. Und später sagte sie, jetzt habe ich mein Zuhause im Himmel gesehen, es ist fertig und ich kann irgendwann jetzt von euch gehen. Und nicht lange danach ist sie gestorben. Vers 32. Lernet vom Feigenbaum, wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, dann wisst ihr, dass der Sommer kommt, ohne dass es euch jemand sagte. Wenn ihr also seht, wie alle diese Dinge passieren, dann wisset ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohnes vor der Tür steht. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht von der Erde verschwinden, bevor all das geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. Ihr seid vielleicht schockiert, wenn ihr das hört. Nicht mal der Sohn weiß es, diesen Tag oder die Stunde. Aber das ist, was der Herr sagte. Selbst wenn ihr seht, wie der Feigenbaum die Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, dann wisst ihr, der Sommer ist nahe. Und so hört ihr auch viele Gerüchte gehen herum und es geschieht nichts, sogar Gerüchte über Mission Kwasi Sabantu, dies und jenes wird geschehen und niemals ist es geschehen. So ist es vererfüllt, was die Bibel sagt, das sind nur Gerüchte. Und so hat der Herr sie gewarnt und sagt, da werden viele falsche Gerüchte sein und falsche Propheten, die prophezeien werden. Aber ihr schließt euch im Raum ein und lasst euch davon nicht beeinflussen. Vers 37. Wenn der Menschensohn wiederkommt, so wird es sein wie zu der Zeit Noahs. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten es nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Sie merkten es nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Zwei werden zusammen auf dem Feld arbeiten. Einer wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. Das war Vers 40. So ist es. Das Evangelium wird in so vielen Gegenden gepredigt in der Welt, aber die Menschen bekehren sich nicht. Und sie erkannten es nicht, dass durch ihr sich nicht bekehren, so war es auch zur Zeit Noahs. Sie wurden plötzlich überrascht von dieser Flut, die sie hinwegraffte. Es ist erstaunlich, wie Noahs Familie Gott gehorchte, als er ihnen sagte, was sie zu tun hatten, und sagte, dann lass uns jetzt in die Arche gehen. Da war keiner, der dagegen ging. Aber hier heißt es, das Wiederkommen des Menschensohnes, das Wiederkommen Jesu Christi wird genauso sein wie zu der Zeit Noahs. Als Noah sie warnte vor der Zerstörung der Welt, haben sie überhaupt nicht darauf geachtet, und genauso ist es heute. Und dann wurde die Tür verschlossen und sie waren eingeschlossen und der Engel nahm den Schlüssel mit. Vielleicht wusste Gott, dass das Herz des Menschen manchmal weich wird, und er hat den Schlüssel den Menschen gegeben, als sie um Gnade riefen. Aber hier entschloss er sich, den Schlüssel wegzunehmen. Da war kein Weg mehr zurück. Und so kann die Zeit kommen, wo du dich bekehren möchtest, wo du die Gelegenheit nicht gebraucht hast, und dann kannst du dich nicht bekehren, so wie wir es heute schon erleben und die Menschen sagen, wir wünschten, wir könnten zusammen sein und einen Gottesdienst haben, aber es ist nicht möglich. Und ich habe Menschen gewarnt, auch an den verschiedenen Außenstellen, wenn ich sie besuchte, und ich sagte zu ihnen, wisst ihr, die Zeit kann kommen, wo ihr wünschen würdet, dass wir zu euch kommen, aber es wird nicht mehr möglich sein. Ich wusste nicht, dass es auf diese Weise geschehen würde. Vers 42. Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Macht euch eines klar, ein Hausbesitzer, der weiß, wann der Dieb kommt, ist er wachsam und lässt nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen wird. Wir wissen nicht, kein einziger weiß, wann sein Tag kommen wird. Aber was uns helfen wird, ist, wenn wir wachsam sind, denn wir wissen nicht, an welchem Tag unser Herr wiederkommt. Denn wir haben gesehen, wie viel Gerüchte da sind, die herumgehen, wie viel Lügen gesprochen werden, wie viel Betrug und Verführung da ist. Wir haben gesehen, wie viel verkehrte Propheten da sind. Und man findet sogar einige, die kleiden sich auf eine bestimmte Weise und sagen, wisst ihr, ich bin Jesus. An einer Stadt geschah es wirklich und jemand trat auf und sagte, ich bin Jesus. Und all dieses, was wir in der Bibel lesen, das trifft zu. Und da werden Zeiten sein, wo die Menschen undankbar sein werden. Und wenn man jemandem etwas gibt und er nimmt es nur und läuft weg. Und dann sagt man, warum sagst du nicht Danke? Und dann sagen sie Danke. Das ist die Zeit, in der wir leben. Heute sieht man Leute, die sogar unbekleidet herumgehen. Das ist die Zeit. Das sind die Zeiten, von der Daniel auch sagte, dass Leute nackt herumlaufen werden, besonders Frauen sieht man in dieser Zeit, die sich in schlimmer Weise kleiden. Zeigen ihren Körper so, wie er aussieht, und Kleidung, die alles offenbaren, als ob sie unbekleidet wären. Auch Männer und auch Männer, die Hosen anziehen, die so eng sind, man fragt sich, wie sie sie angezogen haben. Und manchmal schämt man sich und weiß nicht, wo man sich verkriechen soll, wenn man sieht, wie hat solch eine Person die Frechheit den Mut, überhaupt aus dem Haus so rauszugehen, so bekleidet und die Leute sie sehen. Das ist die Zeit, wo die Leute angeben wollen, sogar mit ihrem eigenen Körper und ihnen allen zeigen wollen. Und ich möchte dies verdeutlichen durch zwei Fahrzeuge. Ein Auto. Wenn das Auto kein Benzin mehr hat, kann man es wieder auffüllen und es anwerfen oder starten, dann wird es wieder laufen. Aber ein Dieselfahrzeug ist nicht so. Wenn ein Dieselfahrzeug kein Diesel mehr hat, dann ist es ein großes Problem. Selbst wenn, nachdem es kein Diesel mehr hatte, man hat wieder Diesel reingefüllt, versucht es anzuwerfen, zu starten, will es nicht starten. Man muss zuerst die Luft rausholen. Und selbst wenn man es entlüftet und nicht alle Luft rausbekommen hat, dann fährt man hier los und bevor man einige Kilometer weit gefahren ist, wird dieses Fahrzeug wieder stehen bleiben, weil da noch Luft in der Dieselleitung ist. Und genauso auch gibt es Schmutz im Dieselfilter. Und wenn da Schmutz ist im Dieselfilter, kann dieser Motor nicht laufen. Der fängt an zu husten und zu stottern. Und schließlich steht er still wegen dem Schmutz im System. Und oft, wenn ich mit anderen teile und mit ihnen persönlich spreche, dann gebrauche ich dies als ein Beispiel, dass ein Dieselfahrzeug und ich sage zu ihnen, die beeinflusst werden von diesem Geist der Kritik und Fehler zu finden, außer dass diese Leute es ganz in Ordnung bringen und ihr Innerstes davon reinigen, wird es sie immer wieder zurückziehen und hinunterziehen. Und darum ist es, dass Leute gibt, die immer Fehler finden und kritisieren und Finger zeigen. Und schließlich verlassen sie uns. Darum leben sie dieses Leben, was sie leben. Denn diese Luft ist nicht aus ihren Dieselleitungen rausgekommen. Die steckt noch da drin. Sie werden mit euch gehen im Glauben für eine Weile und dann werden sie versagen und stillstehen. Und selbst wenn diese Person predigen kann predigen, in erstaunlichen Gottesdienste predigen kann, dass der Staub aufgewirbelt wird und die Decke sich biegt oder vielleicht Zeugnis geben kann, aber nach einiger Zeit wird diese Person versagen. Warum? Wegen diesem Geist der Kritik. Denn auch mit dem Dieselmotor muss man zu jeder Dieselleitung gehen, die zu jedem Zylinder geht, zu jeder Einspritzpumpe, Einspritzdüse. Jede einzelne muss entlüftet werden, dass da nichts mehr von der Luft drin steckt und es unterbrechen kann. Und es kann geschehen in einem Fahrzeug, egal ob es ein Lastwagen ist oder ein Bus oder ein kleines Auto, wenn du das nicht ordentlich ausgeführt hast, dann wird das wieder plagen, das wird wieder den Motor zum Stottern bringen. Und dann gibt es solche Personen, die leben so wie ein Gläubiger unter euch. Sie sind so wie dieses Auto, die nicht ordentlich entlüftet wurden, da es noch von diesem Geist, und das Wort Geist und Luft ist ja in manchen Sprachen das Gleiche. Und für solch eine Person nimmt es nicht lange, dann packen sie ihre Sachen und gehen weg, verlassen die Gemeinde. Und die, die diesen Geist haben, Geist der Kritik, ist vielleicht in sie hineingekommen im Jahre 2000, egal wann es gewesen ist. Und dieser Geist blieb bei ihnen. Und nach einiger Zeit wird es offenbar. Und man sieht, die Person ist auf dem Weg nach draußen. Sie verlässt die Gemeinde. Mach eine gründliche Arbeit. Reinige dein Herz aufs Gründlichste, dass nichts von diesem Geist oder von dieser Luft wie im Dieselsystem zurückbleibt. Und hier ist vielleicht der Dieselfilter und der wurde nicht ausgewechselt, ist noch voll Schmutz. Unreinigkeit, und dieser Dieselfilter muss ausgewechselt werden, man muss einen neuen kaufen. Da war ein Bus, der war auf dem Weg nach Malelan und unterwegs hielt er an. Der Bus konnte nicht weiterfahren und dann wurde entdeckt, dass der Dieselfilter nicht ausgewechselt worden war. Und dann haben sie einen anderen Dieselfilter reingeschraubt und dann konnte der Bus wieder fahren. Genauso auch mit dir, du als Kind Gottes, wenn du diesen Sauerteig, diesen alten Sauerteig, der vielleicht hineingekommen ist durch deine Ohren, diese Dinge, wenn sie nicht rauskommen und gereinigt werden, werden sie ein Hindernis sein auf deinem Weg mit Gott. Und wenn du so bist, du hast noch Dinge von früher in deinem Leben, hast du es nicht rausgebracht, von vorigen Jahren, der Schmutz und die Unreinigkeit, dann bist du so wie ein Huhn, was auf verfaulten Eiern sitzt. Ich habe auch Hühner zu Hause und ich sah diese Henne, sie hat die Eier gelegt und die andere ist, da sind die Eier schon ausgeschlüpft. Was geschieht dort? Und dann habe ich das Huhn abgenommen und habe ein Ei genommen und es geworfen, dass es zerschellte und ein schrecklicher Geruch kam von diesem Ei. Und dann findet man nach einiger Zeit diese verfaulten Eier brechen von selber auf. O Geschwister, möge Gott uns gnädig sein, dass wir nicht so sind wie diese Henne, die über verfaulten Eiern sitzt, wo wir die Form des Glaubens haben, die äußere Form, aber inzwischen sitzen wir auf faulen Eiern. O, möge Gott zu dir reden, deine Ohren und Augen öffnen, dass du dich fragst, wann bist du zuletzt ins Licht gekommen mit deinem Leben? Wann hast du dein Leben gereinigt, so wie die Bibel sagt? Die, die diese Hoffnung in sich haben, die reinigen sich, so wie er rein ist. Diese Henne sieht nicht, dass die Zeit, dass diese Eier ausschlüpfen müssen, schon vorbeigegangen ist. Und nur der Eigentümer erkennt und hat die Unterscheidung. All die anderen Hennen, ihre Eier sind schon ausgeschlüpft. Aber diese, da ist noch nichts zutage gekommen, geht hin und prüft und sieht, dass das Problem ist. Und wisst ihr, warum es so war? Diese Henne hat ihre Aufgabe nicht ordentlich ausgeführt. Sie war nicht treu. Vielleicht ging sie woanders hin, wo zu lange. Oder ins Wasser. Oder zum Wasser, um zu trinken. Und diese Eier wurden kalt. Und so sind sie verdorben. Und so möge der Herr uns gnädig sein, denn wenn wir untreu gewesen sind, dass wir uns bekehren, bevor er zurückkommt, ist ja erstaunlich, wie wir lesen. Selbst des Menschen Sohn selber weiß nicht die Zeit und die Stunde, wann dies in Erfüllung gehen wird. Wir nehmen das vielleicht leicht und denken, sie beraten zusammen, der Vater und der Sohn. Der Vater sagt zum Sohn, mein Sohn, ich möchte, dass du an dem und dem Tag zurückkehrst, um deine Braut, deine Gemeinde zu holen. Nein, es ist verborgen vor den Engeln und dem des Menschen Sohn. Das gibt uns auch eine Lektion als Eltern. Als Vater kann man seinen Kindern auch nicht alles sagen. Das sind bestimmte Dinge, die man für sich behält. Wir werden jetzt ein Wort lesen. im ersten Petrusbrief. Erste Petrus, Kapitel 1, Vers 3. In der Sulu-Bibel heißt die Überschrift: Petrus dankt dem Herrn für die lebendige Hoffnung, die den Gläubigen gegeben wird. Hört ihr, wie Petrus spricht, der den Herrn dreimal verleugnet hat? Aber nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, sprach er eine andere Sprache. Zu der Zeit hatte er noch nicht den Heiligen Geist in der Fülle empfangen, aber hier hören wir jetzt, wie er redet. Er sagt im 1. Petrus 1, Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Petrus, der ihn verleugnet hatte, aber hier sagte, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dass er uns eine neue Geburt gegeben hat, der uns wiedergeboren hat in seiner großen Gnade. Was ist dieses, worüber Petrus sich hier, wo er so erstaunt ist darüber und darüber spricht? Was ist dieses? Er hat es selber erlebt, nachdem er ihn verleugnet hatte, wurde er wiedergeboren, konnte er sich bekehren. Schaut nur mal, Nikodemus, der kam zum Herrn Jesus. Und der Herr Jesus sagte zu ihm, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde. Die Ungläubige sind, die verpassen so viel, wenn sie diese Wiedergeburt noch nicht erlebt haben. Oh, wehe einer Person, die noch in diesem Leben von Rauchen und Trinken und Huren lebt, zu Bordellen geht und an Orte so wie Sodom und Gomorra. Wie viel verpassen sie nicht darin, dass sie die Wiedergeburt noch nicht persönlich erlebt haben? Wenn du noch ungeduldig wirst, ärgerlich, sag mir mal, bist du schon wiedergeboren? Du sagst, du bist wiedergeboren, aber schaust dir noch pornografische Bilder an. Ist das Wiedergeburt? Wenn andere schlafen, nimmst du dein Handy unter der Bettdecke und schaust dir diese schmutzigen Bildern, ist das eine Wiedergeburt? Wenn du dich noch selber beschmutzt mit deinen eigenen Händen, ist das Wiedergeburt? Wenn diese Posaune, die letzte Posaune erschallen wird, sag mir mal, Bruder, Schwester, wo wird ihr hingehen? Das Lied des Chores, das sie singen, sagt ja, wo wirst du hingehen? Wohin wirst du entfliehen, wenn der Herr in den Wolken kommt und diese letzte Posaune erschallen wird? Der Herr Jesus wird leicht genommen. Menschen nehmen Gott leicht und den Herrn Jesus. Sie bekennen ihre Sünden und gehen extra wieder oder leichtfertig wieder zurück zu ihren Sünden. Petrus sagt, wir sollten nicht sein wie ein Hund. Was erbricht, der erbricht und das Erbrochene wieder auffrisst. Wir hatten alle Frühstück heute Morgen und wenn du es erbrechen müsstest und das wieder aufessen würden, würden die Leute sagen, da ist etwas verkehrt mit dieser Person. Und genauso auch geistlich gesprochen, bist du krank, schwer krank, wenn du zurückgehst zu deiner Sünde, nachdem du sie bekannt hast. Und selbst als Christ sündigst du und gehst wieder dahin zurück, da ist etwas ganz verkehrt mit dir. Und dann heißt es in Vers 4 im 1. Petrusbrief, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel oder vorbereitet wird im Himmel, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Wir haben ein Erbe, ein großes Erbe, was für uns vorbereitet ist, dort im Himmel. Sei nicht enttäuscht und traurig und sage, meine Eltern haben mir kein Erbe zurückgelassen. Es gibt viele Leute, die ein Leben der Kriminalität leben, stehlen, rauben, Einbruch, Prostitution, was immer sie tun können, Geld zu bekommen in unrechter Weise und vergessen, dass da eigentlich ein Erbe vorbereitet ist im Himmel für die, die sich bekehren, die sich umkehren. Da ist ein großes Erbe im Himmel für die Gläubigen. Das ist so wie Geld, was in der Bank aufbewahrt ist. Und dieses Erbe wird dort sicher aufbewahrt. Keine Diebe oder Räuber können das rauben oder Rost und Motten können das nicht zerstören. Und so, wenn wir ein Leben der Sünde leben, werden wir es nur verpassen, dieses wunderbare Erbe. Hier ist dieses große Erbe, was für uns aufbewahrt wird. Jesaja 35 heißt es. Von dem Hochweg der Heiligkeit sogar Narren werden darauf gehen können. Jesaja 35, Vers 8. Und auch die Toren werden nicht irren darauf. Und in Zulu spricht es von einem Weg, der dort ist. Und selbst die Toren, die Dummen werden nicht irre gehen auf diesem Weg. In einer anderen Übersetzung heißt es, selbst der Einfältige wird darauf nicht fehlgehen. In Zulu haben sie ein besonderes Wort dafür. Es ist nicht nur ein Weg oder ein Hochweg, es ist ein sehr besonderer Weg. Ein Weg, auf dem jemand geht, der gerade verheiratet ist. Und die Braut geht zum Hause ihres Bräutigams. Das ist der Weg, der in Zulu dafür gebraucht wird. Selbst ein Einfältiger, jemand, der kein Verständnis hat oder keine Erfahrung, wird auf diesem Weg nicht in die Irre gehen. Und wenn wir das englische Wort einer Autobahn nehmen, da kann man nur in eine Richtung gehen. Man kann nicht rückwärts fahren auf einer Autobahn, dann gibt es einen Unfall. Man muss voranfahren, geradeaus. Wenn du als Kind Gottes dich umdrehst und du gehst zurück zu deinem Leben der Sünde, dann würdest du so viele Unfälle verursachen. Und du wirst so viele Menschen hinter dir verletzen. Und so können wir nur sagen, auf diesem Weg des Evangeliums, egal was die Leute sagen, egal was sie von uns sagen, durch gute oder schlechte Berichte über uns, lasst uns vorangehen. Und so, lasst uns nicht rückfällig werden, lasst uns nicht zu unserem alten Leben zurückgehen. Dies ist eine Autobahn, eine Highway in Englisch. Das ist der Hochweg der Heiligung. Dieser Weg des Bräutigams, der Weg zum Bräutigam, wenn jemand in der Ehe versagt, sich recht zu verhalten und die Ehe auf dem Felsenlande zerschmettert, das ist schlimm genug, aber wie viel mehr im Glauben? Lasst uns dann noch zu Vers 7 gehen. Dies dient nur dazu, eurem Glauben zu prüfen, damit er sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Vielleicht bist du versucht durch das Geld oder Gold und sagst, ich muss ja überleben. ich muss Brot und Butter auf dem Tisch haben für meine Kinder. Und dann gehst du hin und verkaufst deinen Körper in Prostitution, so wie einige versucht sind. Wir sollten dies nicht zulassen, dass es geschieht. Das ist mir offenbart wurde, mit euch zu teilen, dass wir über die Zeichen der Endzeit sprechen. Gestern Abend, als ich hörte, dass ich den Gottesdienst heute nehmen sollte, dann dachte ich, wer sind wir, wenn wir sogar zu unserem Herrn, dass wir zu unserem Herrn gehen können, dass er mit uns sein möge? Wer sind wir? Gott sandte seinen Sohn in diese Welt, für uns zu sterben. Was haben wir getan? Wir haben in sein Angesicht gespuckt, haben ihn wiederum gekreuzigt durch das Leben, was wir gelebt haben. Und so habt ihr gehört, was das Thema war meiner Botschaft, dass wir wachen sollten, auszuschauen. Unser Herr und Meister kann irgendwann zurückkommen, wenn wir diese Dinge sehen, wie sie um uns herum geschehen und die hören die Gerüchte und wir sehen die Zeichen. Das sind Zeichen, dass die Zeit nahe ist. Es geschah in vergangenen Jahren, hatten wir ein Problem mit Regen. Wir hatten keinen Regen und beteten, sagen, Herr, bitte schenke du uns doch Regen. Und die, die Farmen hatten, hörten, dass wir beteten. Und dann danken wir dem Herrn, als wir den Regen bekamen. Und dann sagten sie, bitte betet auch für uns, dass wir Regen bekommen. Und als wir dann beteten, am nächsten Tag haben sie Regen bekommen. Und auch, ich weiß nicht wie viele Gegenden, aber da waren andere, die riefen uns auch an und sagten, bitte betet doch, dass wir Regen bekommen. Und dann hat der Herr es beantwortet, Regen geschafft. Und ich habe auch gehört, dass unser Bruder Hans Koller in Rumänien um Gebet gebeten hat. Und auch in Deutschland hören wir, dass sie uns gebeten haben, dass wir für sie beten, um Regen. Und wenn wir im Gebet uns niederknien, kniet euch auch nieder, da wo ihr seid, in welcher Ecke der Welt ihr euch befindet. Wir werden jetzt knien und Gott bitten. Hier sind sie, egal wo du dich befindest, da wo ihr euch befindet. In euren Problemen, wo ihr seid, das ihr nun zu Gott bittet, betet und euch niederkniet. Und auch hier in unserem Land, dass wir beten und deine Not und Problem zum Herrn bringen. Und ich sage, dass wir es so tun sollen wie diese Person, die betete und sagte, Herr, ich möchte nicht mehr rauchen. Dann hat er seine Pfeife und seinen Tabak irgendwo vergraben, aber nachher hat er es wieder ausgegraben. Aber wir haben in seinem Zeugnis gehört, dass er sich danach in Wahrheit bekehrt hat und nicht wieder darin zurückgekehrt ist. Und hier hat der Herr uns gesegnet mit starkem und schönem Regen und wir danken dem Herrn, auch wenn wir zu den Gewächshäusern gehen, zu den Avocados, dann danken wir dem Herrn für seine Gnade und für seinen Segen. Aber eines Tages geschah es, als wir beteten, antwortete uns Gott. Und auch jetzt haben wir das Vertrauen, wenn wir sagen, lasst uns beten. Einer hat vielleicht ein Problem in seiner Gemeinde, in einem bestimmten Ort. Aber wenn er oder sie auch kniet und betet, dass der Herr sich doch erbarmen möchte. Und Gott kann wirken. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, du hast die Bitte unserer Geschwister in Europa gehört und unsere Geschwister in Deutschland haben dich um Regen gebeten. Herr, du bist nicht einer, der die Person ansieht, sondern du lässt regnen über Gute und Böse. Und wir bitten auch für sie in Rumänien dort, unsere Geschwister, so wie Onkel Hans Koller, besonders um Gebet gebeten hat. Und Herr, wir denken auch an unser Land, wo wir verschiedene gebeten haben, die auch um Gebet baten für sich und für ihre Situation. Jeder einzelne Herr, der jetzt vor dir niederkniet, wo immer sie auch sind, wenn sie ihre Probleme dir bringen, ihre Nöte, bitten wir, dass du an sie denken möchtest. Herr, wer sind wir? Wir sind so wie Ameisen vor dir. Wer sind wir, Herr, dass wir dich bitten könnten, von deinem Thron aufzustehen und herunterkommen möchtest zu diesen Gegenden, auch dort, wo sie Regen brauchen? Bitte, Herr, veränder du die Wolken, dass sie doch Regen empfangen möchten. Besonders der geistliche Regen. Herr, sie brauchen dich und sie brauchen deinen Regen. Wir haben auch im Gottesdienst gehört von den Gerüchten in den letzten Zeiten. Und wir hören, Herr, wie du wiederkommen wirst, um deine Gemeinde zu dir zu nehmen, deine Braut, die sich für dich vorbereitet hat. Herr, schenke, dass wir immer vorbereitet sind, bereit für dein Kommen. Denn man weiß nicht, wann der Dieb kommen wird. Aber wenn der Hausherr es wüsste, dann hätte er sich vorbereitet. All dieses bitten wir im Vertrauen auf deinen Namen, im Vertrauen auf dich, Herr. Und Herr, wir möchten dir auch danken für Referent Erlo Stegen, deinen Diener, den du uns gegeben hast, der uns unser geistlicher Vater gewesen ist, der uns dieses Evangelium gebracht hat und gelehrt hat, wie wir uns verhalten und wie wir gehen sollen auf diesem Weg. Und wir danken dir, Herr, für deine Diener, die du gebrauchst an den verschiedenen Orten und Gemeinden, um deine Botschaft zu verkündigen. Und Herr, in den letzten Tagen wird keiner sich entschuldigen können und sagen, wir haben dein Wort nicht gehört. Amen.